Grüß Gott und herzlich willkommen allen Zuhörern von Radio Horeb und Radio Maria. Es grüßt Sie Marion Kuhl. Heute geht es um ein aktuelles Thema, und zwar um Papst Paul VI. Und wir, aus seiner Fülle haben wir herausgegriffen, seine Enzyklika über die Eucharistie. Zu Gast ist bei uns Pfarrer Fritz May aus Langenfeld. Heute Morgen wurde im Rahmen der Heiligen Messe zum Abschluss der außerordentlichen Weltbischofssynode über die Familie Papst Paul VI. Selig gesprochen. Er hat 1897 bis 1978 gelebt. Ungefähr 70.000 Menschen waren heute auf den Petersplatz gekommen, um seine Seligsprechung mitzufeiern. Wie ich eben schon gesagt habe, sein Pontifikat hat viele Schwerpunkte. Er hat viele Enzykliken auch geschrieben. Wir haben eine jetzt mal herausgegriffen, und zwar über die Eucharistie, die ja die Quelle und der Höhepunkt eines christlichen Lebens ist. Darüber hat er auch ein Schreiben verfasst, Mysterium Fidei, Geheimnis des Glaubens, das wir auch immer in der Messe nach der Wandlung sagen. Pfarrer Fritz May aus Langenfeld hat sich mit dieser Enzyklika jetzt im Zusammenhang mit der Seligsprechung befasst. Grüß Gott, Herr Pfarrer May.
Grüß Gott Ihnen, grüß Gott allen daheim.
1978 ist Papst Paul VI. Gestorben, das heißt, Sie haben ihn noch miterlebt. Mhm. Haben Sie irgendwelche Erinnerungen noch an ihn?
Ja, ganz geheimnisvoll. Das war damals 12. Und wir waren dann im Schlafzimmer, ich weiß nicht mehr, was wir machen, ob wir schon am Abendgebet waren, und ich weiß es nicht mehr, aber ich weiß noch bis heute, und auf einmal, also mit Mama und meinen Geschwistern, und auf einmal kommt Papa rein und sagt, der Papst ist tot. Das ging durch und durch. Das war also der berühmte 6. August 1978 um 20 vor 10. Eigentlich fast genau wie Johannes Paul, ne? Der war 21.42 Uhr, kann das sein? Ne? Also auch dieselbe Uhrzeit. Und das war meine Erinnerung an den Paul VI.
Jemand hat mir in den letzten Tagen gesagt, so viele Päpste jetzt hintereinander heilig oder selig gesprochen. Johannes der 23., Johannes Paul II. Und jetzt Papst Paul VI. Ob das nicht ein bisschen viel wäre, war so der Unterton. Aber
ich denke, wenn die alle drei da wirklich heilig waren, ist es doch der große Segen für uns.
Besser als drei Skandale,
oder? Ja, na klar.
Also heute, wir haben viele von Ihnen zu Hause, haben vielleicht heute Morgen die Heilige Messe mitverfolgt. Wir haben noch einmal Auszüge aus dieser feierlichen Messe, den Akt der Seligsprechung. Da hören wir einfach mal hinein.
Ja, sehr gerne.
Nos vota fratris nostri Luciani in Moninari, episcopi Vicensi, nec non plurimorum aliorum fratorum in episcopatu, multorumque Christi fidelium esplentes, de congregationis cae causi santorum consultu, autoritate nostra apostolica, facultatem facimus, ut venerabilis servus Dei, Paulus Sextus, Papa, beati nomine in posterum appelletur, eiusque festum dia vicesima sexta septembris, in locis et modis iure statutis, quotanis celebrare possit, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.
Amen. Mit diesen Worten auf Latein, der Akt der Seligsprechung, das fällt natürlich nicht vom Himmel, sondern da gehen lange Studien voraus. Mhm. Was wird da alles untersucht, bis es zu einer Seligsprechung kommt?
Das ist immer der heroische Grad, der heroische Tugendgrad, also nicht das Normale, wo man sagt, er war ein guter Kerl, sondern es wird wirklich mit Zeugen, es ist wie ein Prozess, werden befragt, wie denn Paul VI. Sich wirklich dann verhalten hat. Dieses, man könnte sagen, Backstage, dieses, wie er dann sich verhalten hat im Umgang mit den Menschen, einfach in den Tugenden. Und das muss eben halt eben mehr als normal gewesen sein, dieses, was man heroisch nennt.
Wahrscheinlich alle Schreiben werden untersucht, alles, was jemals nach außen geht.
Ja, genau. Dass eben auch nichts gegen die Lehre der Kirche ist, genau.
Und zur Bestätigung vom Himmel wird immer noch ein Wunder gefordert. Mhm. Wissen Sie, um was es da bei Paul VI?
Nee, tut mir leid, da muss ich auch passen. Das weiß ich nicht.
Okay, dann googeln wir nach.
Ja, genau, dann googeln wir mal.
Ja, die Messe stand natürlich auch im Blickpunkt der Familiensynode, der Abschluss davon, aber nicht aus Zufall war natürlich er auch heute an diesem Tag. Seine Seligsprechung, ich habe jetzt mal den Ausschnitt aus dieser Predigt im zweiten Teil, der sich auf Papst Paul VI. Bezieht, was Papst Franziskus über seinen Vorausgänger sagt.
An diesem Tag der Seligsprechung von Papst Paul VI. Kommen mir seine Worte in den Sinn, mit denen er die Bischofssynode einrichtete. Die Zeichen der Zeit aufmerksam durchforschend, suchen wir die Wege und Methoden den wachsenden Notwendigkeiten unserer Tage sowie den veränderten Verhältnissen der Gesellschaft anzupassen. Angesichts dieses großen Papstes, dieses mutigen Christen, dieses unermüdlichen Apostels, können wir vor Gott heute nur ein ebenso einfaches wie ehrliches Wort sagen: Danke. Danke, unser lieber und geliebter Papst Paul VI.
Grazie, nostro caro e amato Papa Paolo VI. Grazie. Grazie per la tua umile e
profeta. Danke für dein demütiges und prophetisches Zeugnis der Liebe zu Christus und seiner Kirche. In seinem persönlichen Tagebuch schrieb der große Steuermann des Konzils am Tag nach der Schließung der Konzilsversammlung: Vielleicht hat der Herr mich in diesen Dienst gerufen und hält mich darin, nicht etwa, weil ich eine Begabung dafür hätte oder damit ich die Kirche regiere und vor ihren gegenwärtigen Schwierigkeiten rette, sondern damit ich etwas für die Kirche leide. Und es deutlich wird, dass er und kein anderer sie leitet und sie rettet. In dieser Demut erstrahlt die Größe des seligen Pauls VI. Während sich eine säkularisierte und feindliche Gesellschaft abzeichnete, hat er es verstanden, weitblickend und weise und manchmal einsam das Schiff Petri zu steuern, ohne jemals die Freude am Herrn und das Vertrauen auf ihn zu verlieren. Paul VI. Hat es wirklich verstanden, Gott zu geben, was Gott gehört, indem er sein ganzes Leben der heiligen, gewaltigen und wichtigen Aufgabe widmete, die Sendung Christi in der Zeit fortzuführen und über die Erde auszudehnen. Er hat die Kirche geliebt und hat sie geleitet, damit sie gleichzeitig liebevolle Mutter und Ausspenderin des Heils für alle Menschen sei.
Soweit die Predigt des Heiligen Vaters heute Morgen im Zusammenhang auf Paul VI. Und beim Angelusgebet hat er natürlich auch noch ein paar Sätze zu ihm und seinem Pontifikat gesagt.
Allen danke ich für die Anwesenheit und ich bitte Sie, den Lehren und dem Beispiel des neuen Seligen zu folgen. Paul VI. War ein großer Verteidiger der Mission Ad Gentes. Davon zeugt vor allem sein apostolisches Schreiben Evangelii Nuntiandi, mit dem er es verstand, die Dynamik und den Einsatz für die Mission der Kirche zu entfachen. Und diese Exhortation ist heute noch aktuell. Es ist wichtig, diesen Aspekt des Pontifikats von Paul VI. Zu bedenken, gerade heute, wo man den Weltmissionssonntag begeht. Vor dem Gebet des Engel des Herrn möchte ich die tiefe marianische Verehrung des seligen Paul VI. Noch ansprechen. Diesem Papst wird das Christenvolk immer dankbar sein für sein apostolisches Schreiben Marialis Cultus und dafür, dass er Maria zur Mutter der Kirche proklamiert hat bei der Schlusssession des Zweiten Vatikanischen Konzils.
In occasione della chiusura della terza sessione del Concilio Vaticano II.
Maria, Königin der Heiligen, hilf uns in unserem Leben, den Willen des Herrn, so wie es der neue Selige getan hat, treu zu verwirklichen.
Soweit die Worte von Papst Franziskus heute Morgen bei der Predigt und dann anschließend beim Angelus. Vielleicht noch ein kurzes Wort, habe gerade noch nachgeschaut. Das Wunder war die Heilung eines ungeborenen Kindes auf Fürsprache von Paul VI. Ereignete sich laut dem Bericht 2001 in den USA. Ärzte hatten bei einem Kind starke Hirnschäden und weitere schwere Beeinträchtigungen diagnostiziert. Die Mutter wollte das Kind nicht abtreiben lassen. Sie hat sich an eine befreundete Ordensfrau gewandt, die Papst Paul VI. Begegnet war und die jetzt besonders zu ihm um seine Fürbitte gebeten hatte, und das Kind muss anscheinend geheilt worden sein. Das noch zur Ergänzung. Pfarrer Fritz May, Sie haben jetzt sich mit der Enzyklika über die Eucharistie befasst, die ein wichtiger anderen Schreiben hat, Papst Franziskus eben erwähnt. Jetzt sind Sie an der Reihe.
Ja, gerne.
Freuen uns auf Ihren Vortrag.
Danke Ihnen. Denn für mich, meine Lieben, ist das ganz, war jetzt beim Studium ganz eigenartig, denn diese Enzyklika, die ist älter als ich. 15. September 65 ist sie geschrieben worden und ich bin ja erst 66 geboren. Und also wirklich nach dem Konzil geboren. Und diese Diskussion, nach dieser heiße Diskussion, die habe ich ja gar nicht mitbekommen. Und ich möchte Sie einfach bitten, einfach so auch mal meinen Blick zu sehen, so in, oder die jetzt auch in meinem Alter sind, erleben unsere Generation, die neue Generation, die also eben nach dem Konzil geboren sind, einmal auf diese Worte zu hören, was da für eine Ernsthaftigkeit drin ist, aber auch für eine wunderbare Tiefe und für eine wunderbare Liebe. Und umgekehrt, meine Lieben, die sie das Konzil erlebt haben, die sie das Konzil durchlitten haben und was auch alles war an Erwartungen und wie es auch immer, dass sie dann einmal dann auch praktisch, möchte sagen, so unseren Blick wahrnehmen, mal schmecken. Denn es ist dasselbe, was ich dann tue in der Schule, wenn ich dann die ganz junge Generation dann sehe und dann spüre, wie sie denkt, wie sie offen ist. Denn mein Leben von den Werten, die Werte unserer Herzen sind gleich. Ob jetzt unsere Jugend heute, meine Kinder in der Schule eben, die offenen Herzen, die spüren das, sie wünschen auch die Liebe, das Vertrauen, die Geborgenheit. Die haben diese Werte genauso wie meine Generation und genau wie meine Elterngeneration. Die sind wirklich in allen Herzen gleich. Und aber dass wir eben spüren und achten, was es geprägt hat. Oder wie der liebe Papst Franziskus gerade gesprochen hat über Paul VI., das fiel mir dann sofort ein, wie dann eben Benedikt über Johannes Paul gesprochen hat. Dieses, wo er dann eben Paul VI. Eben zitiert hat und sagt, nicht etwa, weil ich eine Begabung dafür hätte oder damit ich die Kirche regiere und vor ihren gegenwärtigen Schwierigkeiten rette, sondern damit ich etwas für die Kirche leide und es deutlich wird, dass er und kein anderer sie leidet und sie rettet. Wie sagt Vater Benedikt? eben an dem berühmten 22. Dezember 2005, im ersten Jahr seines Pontifikates, schaut dann zurück auf Johannes Paul und sagt, wie er, der so viele Worte verkündet hat in der Welt, lehrt uns dann am Ende seines Lebens, wo seine Stimme eben so angeschlagen ist, dass er nicht mehr sprechen kann, das spricht er davon vom Lehrstuhl des Leidens und des Schweigens. Ja, das passt ja auf Paul VI. Dieses, dass er wirklich diesen Schmerz der Welt aufnimmt in sein Herz und mit uns weint und leidet. Aber nicht, weil er jetzt da irgend unter Selbstmitleid, sondern weil er uns liebt. Weil er uns liebt. Also der Gedanke, der ist auch wunderschön. Und so möchte ich einfach einige Abschnitte vortragen, meine Lieben, von dieser Enzyklika über die Eucharistie, die ist so schön und so klar, dass wir wirklich auch in der heutigen Zeit, jetzt meine Generation und sogar die ganz neue, ganz junge Generation, wenn jetzt die Jungen, wenn die Jugendlichen jetzt aus der Schule kommen und selber Eltern werden, dass sie es auch aufnehmen und dann auch wieder unseren Kindern weitergeben, eben von dem Kostbarsten, was wir haben in unserem Glauben über die Eucharistie. Und er sagt direkt zu Beginn, Nummer 1, das Geheimnis des Glaubens, nämlich das unendliche Geschenk, das unermessliche Geschenk der Eucharistie, das die katholische Kirche von ihrem Bräutigam Christus als Unterpfand seiner grenzenlosen Liebe empfangen hat, hat sie gleichsam als ihren kostbarsten Schatz stets treu bewahrt und ihm im Zweiten Vatikanischen Konzil eine neue und sehr feierliche Bezeugung des Glaubens und der Verehrung erwiesen. Da steckt so viel drin, dass wir eigentlich, wir müssten ja schon wieder eine Pause machen, aber es ist nur so viel, ich möchte dann weiter vortragen. Dieses eben von Christus, eben halt die Beziehung, die Kirche, der geheimnisvolle Leib Christi, von ihrem Bräutigam Christus, nein, die Kirche als die Braut Christi. 2. Bei der Erneuerung der Liturgie hielten die Konzilsväter in ihrer pastoralen Sorge für das Wohl der Gesamtkirche nichts für wichtiger, als die Gläubigen zu ermahnen, dass sie mit unversehrtem Glauben und größter Frömmigkeit tätig an der Feier dieses hochheiligen Geheimnisses teilnehmen und dieses gemeinsam mit dem Priester Gott als Opfer für das eigene und das Heil der ganzen Welt darbringen und sich von ihm wie von einer geistigen Speise nähren. Denn dieses Teilnehmen und ihn gemeinsam mit dem Priester, und was da für eine schöne, für mich eben halt, na, eben 50 Jahre später, 49 Jahre später, eben klickelt, ist eben die aus das nachsynodale Schreiben von Benedikt dem 16. von Sacramentum Caritatis von 2007. Da schreibt er nämlich: Angesichts des Ermahnens Gottes ermahne ich euch, meine Brüder, euch selbst wörtlich eure Leiber als lebendiges und heiliges Opfer darzubringen, das Gott gefällt. Das ist euer geistiger Gottesdienst, Römer 12,1. An diesem Aufruf erscheint das Bild des neuen Gottesdienstes als Ganzhingabe der eigenen Person in Gemeinschaft mit der gesamten Kirche. Mein Lieben, hat der Paul VI. Da schon reingelegt. Das Bestehen des Apostels auf der Hingabe unseres Leibes unterstreicht die menschliche Konkretheit eines Kultes, der alles andere als unkörperlich ist. Wieder ist es der Heilige von Hippo, also Augustinus, der uns in diesem Zusammenhang daran erinnert, dass dieses das Opfer der Christen ist, viele und zugleich ein einziger Leib in Christus zu sein. Die Kirche feiert dieses Geheimnis mit dem Altarsakrament, das die Gläubigen gut kennen und in dem ihr deutlich gezeigt wird, dass in dem, was geopfert wird, sie selbst es ist, die geopfert wird. Und so bestätigt auch die katholische Lehre, dass die Eucharistie in ihrer Eigenschaft das Opfer Christi ebenfalls Opfer der Kirche und somit der Gläubigen ist. Das Beharren auf dem Opfer, lateinisch Sacrificium, was so viel bedeutet wie heilig gemacht, besagt hier die ganze existenzielle Dichte, die in der Verwandlung unserer von Christus ergriffenen menschlichen Natur enthalten ist. Philippa 3,12. nennt, dass die Eucharistie in ihrer Eigenschaft als Opfer Christi ebenfalls Opfer der Kirche und somit der Gläubigen ist. Das ist das hier. Teilnehmen und dieser gemeinsam mit dem Priester Gott als Opfer für das eigene und das Heil der ganzen Welt darbringt. 3. Wenn die heilige Liturgie im Leben der Kirche den ersten Platz einnimmt, so ist das eucharistische Mysterium gleichsam das Herz und der Mittelpunkt der Liturgie, weil es der Lebensquell ist, durch den gereinigt und gestärkt wird, nicht mehr für uns, sondern für Gott leben und untereinander geeint sind durch die engsten Bande der Liebe. 4. Damit aber die unauflösliche Verbindung zwischen Glaube und Frömmigkeit offenbar werde, wollten die Konzilsväter die Bestätigung der Lehre, die die Kirche immer festgehalten und gelehrt und die das Konzil von Trient feierlich definiert hat, folgende Lehrzusammenfassung dem Abschnitt über das heilige Geheimnis der Eucharistie voranstellen. Das ist ein Zitat aus Sacrosanctum Concilium 2,47. Unser Erlöser hat beim letzten Abendmahl in der Nacht, da er überliefert wurde, das eucharistische Opfer seines Leibes und Blutes eingesetzt, um dadurch das Opfer des Kreuzes durch die Zeiten hindurch bis zu seiner Wiederkunft fortdauern zu lassen und so der Kirche, seiner geliebten Braut, eine Gedächtnisfeier seines Todes und seiner Auferstehung anzuvertrauen, das Sakrament huldvollen Erbarmens, das Zeichen der Einheit, das Band der Liebe, das Ostermahl, in dem Christus genossen, das Herz mit Gnade erfüllt und uns das Unterpfand der künftigen Herrlichkeit gegeben wird. Mein Leben, wo es darum geht, ist wirklich, es geschieht etwas in der Liturgie, in der Feier der heiligen Eucharistie vollzieht sich das Werk der Erlösung. Das ist so wichtig. Es ist nicht ein frommes Gedenken an früher, wie wenn man eine Geburtstagsfeier macht und an jemanden denkt, der schon verstorben ist. Ja, an den wollen wir fromm denken, uns erinnern. Nein, durch die Liturgie vollzieht sich das Werk der Erlösung und Gott selbst ist der Liturge. Wenn ich das in der Schule mit meinen Kindern mache, bespreche, dann gehen wir die 7 Sakramente durch. Dann gucken wir wirklich, was vollzieht Gott in der Taufe? Na, er schenkt uns das neue Leben, er gibt uns Anteil an der göttlichen Natur, 2 Petrus 1,4. Wir werden eine neue Schöpfung, 2 Korinther 5,17. Was geschieht in der Eucharistie? Nämlich er vollzieht das Werk der Erlösung. Dieses Kreuzesopfer wird unblutig über das Wort erneuert. Eben halt kein, und das hat der Heilige Vater, also der Vater Benedikt, in seinem Jesusbuch so wunderbar gesagt, dass nämlich das, was im Alten Testament war, dass die Rituale des Alten Testamentes, dass die aufgehoben wurden. Er sagt in Seite 98 im Band 2, die Tieropfer sind vorbei. An ihre Stelle tritt, was die griechischen Väter Thysiologikae Opfer in der Weise des Wortes nannten und was Paulus in ganz ähnlich als Logikae Laetraia, als wortgeformten, vernunftgemäßen Kult bezeichnet, Römer 12,1. Das war die Stelle, die ich gerade vorgelesen habe im Sacramentum Caritatis unter der Nummer 70. Da gehen wir das nämlich auch davor. Eucharistiefeier erscheint hier in der ganzen Kraft als Quelle und Höhepunkt des kirchlichen Lebens, insofern sie zugleich sowohl den Ursprung als auch die Vollendung des neuen und endgültigen Gottesdienstes ausdrückt, die Logikae Laetraia. Über das Wort, aber es ist ein wirkliches Opfer. Und bei den anderen Sakramenten vollzieht Gott auch diese Sakramente durch die Liturgie der Versöhnung, durch die Liturgie der Trauung, durch die Liturgie der Priesterweihe und der Krankensalbung. Alle 7 Sakramente. Nummer 5. Mit diesen Worten werden zugleich das Opfer, das zum Wesen der täglichen Messe gehört, und das Sakrament hervorgehoben, an dem die Gläubigen durch die heilige Kommunion teilnehmen. Na, hier auch. Dieses, es vollzieht sich das Werk der Erlösung. Christus ist als Erlöser am Erlösen. Und was hier Sakrament genannt wird, ist praktisch diese alte, aber sehr kostbare Definition, was ein Sakrament ist. Ein Sakrament besteht aus einem äußeren Zeichen. Es bewirkt die innere Gnade durch Jesus Christus selbst. Das heißt, es ist das, es ist die Eucharistie, und in der Kommunion empfange ich Christus durch ihn selbst. Nein, das unterscheiden, das nennt er hier Opfer und Sakrament. Das heißt, die Kommunion ist ja nicht die Feier der Heiligen Messe, sondern es resultiert ja daraus. Es muss ja erst das Opfer vollzogen werden, es muss ja erst die Wandlung geschehen. Genau das ist ja eben dieser katholische Glaube, dass der Priester die Weihevollmacht hat, eben die Liturgie zu feiern, und aufgrund seiner Worte, seiner priesterlichen Vollmacht, er eben die Worte über Brot und Wein spricht und dann eben die Wesensverwandlung, eben das, was man Transsubstantiation nennt, dass die sich vollzieht. Indem sie das Fleisch Christi essen und sein Blut trinken und die Gnade empfangen, die der Anfang des ewigen Lebens und das Heilmittel der Unsterblichkeit ist, nach den Worten des Herrn: Wenn man Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat das ewige Leben, und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Und dann sagt er weiter: Wir hoffen fest, dass aus der erneuerten Liturgie reiche Früchte eucharistischer Frömmigkeit hervorgehen werden, damit die heilige Kirche unter diesem heilbringenden Zeichen der Frömmigkeit täglich fortschreite auf dem Weg zur vollkommenen Einheit, und alle, die sich Christen nennen, zur Einheit im Glauben und in der Liebe einlade und sie durch das Wirken der göttlichen Gnade allmählich dahin führe. Erste Früchte scheinen uns greifbar zu werden in der Freude und in der Bereitwilligkeit, mit der die Gläubigen der katholischen Kirche die Konstitution über die heilige Liturgie und die liturgische Erneuerung aufgenommen haben. Auch sind die Früchte zu erkennen in den vielen und guten Veröffentlichungen, die sich eine tiefere Erforschung und ein besseres Verständnis der Lehre über die heilige Eucharistie, besonders was ihre Beziehung zum Geheimnis der Kirche betrifft, zum Ziel gesetzt haben. All dies ist für uns ein Grund nicht geringer Tröstung und Freude, die wir sehr gerne mit euch, ehrwürdige Brüder, teilen möchten, damit auch ihr mit uns Gott, dem Geber alles Guten, dankt, der durch seinen Geist die Kirche lenkt und an Tugend zunehmen lässt. Jedoch gibt es, ehrwürdige Brüder, gerade in dieser Angelegenheit Gründe für ernste pastorale Sorge und Beunruhigung, über die wir angesichts der Verantwortung unseres apostolischen Amtes nicht schweigen können. Denn wir haben erfahren, dass es unter denen, die über dieses heilige Geheimnis sprechen und schreiben, einige gibt, die über die privat gefeierte Messe, das Dogma der Wesensverwandlung und den eucharistischen Kult Ansichten verbreiten, die die Gläubigen beunruhigen und in ihnen nicht geringe Verwirrung bezüglich der Glaubenswahrheiten verursachen. Als ob es jedem gestattet wäre, eine von der Kirche einmal definierte Lehre in Vergessenheit geraten zu lassen oder sie in einer Weise zu erklären, dass die wahre Bedeutung der Worte oder die geltenden Begriffe abgeschwächt werden. Diese drei Punkte, mein Lieben, diese private gefeierte Messe, das ist, heute gibt es eben halt tatsächlich zwei verschiedene, einmal die heilige Messe in der Gemeinschaft der Gläubigen, und das eben Cum Populo. Und es gibt eine Feier der Heiligen Messe Sine Populo. Und dass man das gegeneinander ausspielt, als ob, wenn der Priester alleine die Heilige Messe feiern würde, dass das nicht eine Heilige Messe wäre. Die Gläubigen müssen doch dabei sein. Wenn ich aber weiß, dass, wenn der Priester die Wandlungsworte spricht, dass es eben um dieses Werk der Erlösung geht, was sich dort vollzieht, ist das ja wieder logisch und sinnvoll, und es gibt keinerlei Gründe, es ihm zu verbieten. Natürlich, wenn er sagt, ich will keine, und wenn er Menschen ausschließt, ich will keine Menschen dabei haben, das ist was anderes. Sondern es geht darum, um gerechte Situationen. Das gibt es sogar im CEC von 83, der Paragraph 906. Das ist tatsächlich gerechte, aus gerechtem Grund darf der Priester dann alleine die heilige Messe feiern. Und dann natürlich das Dogma der Wesensverwandlung, dass es wirklich um die vollständige Verwandlung geht von Brot und Wein in Leib und Blut Christi. Und den eucharistischen Kult eben halt die Anbetung. Und das erklärt er dann weiter in diesem Schreiben. Es ist beispielsweise nicht erlaubt, die sogenannte Messe in Gemeinschaft so herauszustellen, dass den privaten zelebrierten Messen Abbruch getan wird. Das ist genau dieser Punkt. Auch darf man die Sichtweise des sakramentalen Zeichens nicht so deuten, als ob die Symbolbedeutung, die nach allgemeiner Meinung der Heiligen Eucharistie ohne Zweifel zukommt, die Sichtweise der Gegenwart Christi in diesem Sakrament ganz und erschöpfend zum Ausdruck bringe. Na, dieses Symbol des Brotes, das er uns nähert, das ist eben nur Symbol. Eben halt dieses Signum, dieses Zeichen, das ist die sogenannte Transsignifikation. Gleichfalls ist es nicht gestattet, das Geheimnis der Wesensverwandlung so zu behandeln, ohne die wunderbare Wandlung der ganzen Substanz des Brotes in den Leib und der ganzen Substanz des Weines in das Blut Christi, von der das Konzil von Trient spricht, zu erwähnen, so als ob sie nur in einer sogenannten Transsignifikation oder Transfinalisation bestünde. Schließlich geht es nicht an, eine Ansicht zu vertreten und zu praktizieren, der zufolge Christus der Herr in den konsekrierten Hostien, die nach der Feier des Messopfers übrig bleiben, nicht mehr gegenwärtig wäre. Ebenso ist ja unser Glaube. Ist die Hostie einmal gewandelt, bleibt der ganze Christus in dieser Eucharistie, solange das Brot und der Wein existiert. Und was mir da besonders hilft, ist eben halt ein Kapitel vor dem Konzil von Trient, wenn Sie das nachlesen wollen, in Denzinger. Eben das ist unter der Nummer 1640 und 1641. Also es ist vom Konzil von Trient. Man kann das alles nachlesen von der 13. Sitzung am 11. Oktober 1551. Da ist nämlich, erkläre ich es nämlich immer dann meinen Kindern, also meinen Schülern in der Schule. Wie ist das nämlich zu verstehen mit der Wandlung von Brot in den Leib Christi und den Wein in das Blut Christi? Da hilft wirklich das, was hier drin steht, nämlich die Apostel hatten nämlich die Eucharistie noch nicht aus der Hand des Herrn empfangen, als er selbst dennoch wahrhaft versicherte, es sei sein Leib, den er darbot. Und stets war dieser Glaube in der Kirche Gottes, dass sogleich nach der Konsekration der wahre Leib unseres Herrn und sein wahres Blut unter den Gestalten des Brotes und des Weines zusammen mit der Seele und Gottheit da sei. Und zwar der Leib unter der Gestalt des Brotes und das Blut unter der Gestalt des Weines, Kraft der Worte. Derselbe Leib aber, nein, da stopp. Das war so, ist immer die Vorstellung, das Brot in den Leib und der Wein in das Blut. Es ist mehr. Und der nächste Satz, der hat mir geholfen und der hilft auch meinen Schülern, das noch klarer, brillanter zu verstehen, dass wir eben da in eine Weite kommen, die sogar das vom Verstehen noch verständlicher macht. Dann heißt es da, und zwar der Leib unter der Gestalt des Brotes und das Blut unter der Gestalt des Weines, Kraft der Worte. Jetzt kommt's, derselbe Leib aber unter der Gestalt des Weines, und das Blut unter der Gestalt des Brotes. Das ist es. Es ist der ganze Christus in dem Brot und dem Wein. Es ist quasi das Blut Christi ja auch in dem Brot. Und es ist der Leib Christi in dem Wein. Ja, man könnte sagen, es ist der Leib Christi flüssig im Wein. Es ist der komplette Christus. Der ist doch nicht getrennt. Und das ist so wichtig, dass wir uns das bewusst machen. Wie heißt es in 2 Korinther 5, 16? Wir dürfen Christus nicht mehr nach irdischen Vorstellungen, irdischen Maßstäben beurteilen. Denn es ist der Auferstandene in seinem verklärten Leib, aber wirklich ein verklärt, wirklich ein Leib, aber in einer Konstitution, die eben in einer Verfassung, die eben eben nicht mehr den normalen physikalischen Gesetzen untergeordnet ist. Die ganze Substanz des Brotes ist herausgenommen, wird das Leib Christi hineingenommen. Die ganze Substanz des Weines wird rausgenommen und es wird in den Wein hineingelegt, des Leib Christi Seins. Und das ist so wichtig und das ist, finde ich, so schön, dass das hier so klar auch steht. Derselbe Leib aber unter der Gestalt des Weines und das Blut unter der Gestalt des Brotes und die Seele unter beiden Kraft jener natürlichen Verknüpfung und Begleitung, durch die die Teile Christi des Herrn, der schon von den Toten auferstanden ist und nicht mehr sterben wird, untereinander verbunden sind. Die Gottheit jedoch wegen jener wunderbaren hypostatischen Einung mit seinem Leib und seiner Seele. Deswegen ist es ganz wahr, dass ebenso viel unter einer der beiden Gestalten wie unter beiden enthalten ist. Ganz und unversehrt ist nämlich Christus unter der Gestalt des Brotes und jeder und unter jedwedem Teil eben dieser Gestalt, ganz ebenso unter der Gestalt des Weines und unter seinen Teilen. Denn das finde ich so kostbar, dass er wirklich in jedem Tropfen ist und in jedem Brotstück ist. Und dann ist es dann auch wieder nachvollziehbar und auch versöhnlich, könnte man sagen, wenn man sagt, warum kriegt der Priester den Wein und wir Gläubigen nicht? Und wenn ich das weiß, dann weiß ich, dass ich nicht weniger bekomme, wenn ich die Gestalt des Brotes bekomme. Da ist der komplette Christus enthalten, der Leib Christi. Und wenn ich aus dem Kelch trinke, ist es auch der komplette Christus. Es ist nichts anderes, nichts weniger. Es ist der ganze Christus. Also das, mein Lieben, auch nochmal ganz wichtig. Jeder sieht, wie in solchen und ähnlichen im Umlauf geratenen Ansichten der Glaube an die heilige Eucharistie und der Kult schwer verletzt wird. Damit die vom Konzil geweckte Hoffnung auf ein neues Licht eucharistischer Frömmigkeit, die ganze Kirche beseelt, durch die verbreiteten falschen Meinungen nicht zu schanden werden, haben wir uns entschlossen, zu euch, ehrwürdige Brüder, über diese wichtige Sache zu sprechen und euch, Kraft apostolischer Autorität, mitzuteilen, was wir davon halten. Gewiss sprechen wir denen, die solche sonderbaren Ansichten verbreiten, nicht das ehrliche Verlangen ab, ein so großes Geheimnis zu ergründen, seine unerschöpflichen Reichtümer darzulegen und den Menschen unserer Zeit das Verständnis dafür zu erschließen. Ja, wir erkennen dieses Verlangen an und heißen es gut. Wir können aber die Ansichten nicht gutheißen, diese vertreten, und wir halten es für unsere Pflicht, euch vor der schweren Gefährdung des rechten Glaubens durch diese Ansicht zu warnen. Und jetzt kommt also der Abschnitt, die Eucharistie ist ein Glaubensgeheimnis. Vor allem wollen wir euch in Erinnerung rufen, was euch zwar bekannt, aber was doch sehr notwendig ist, um jedes Gift des Rationalismus zu beseitigen, was bekannte Märtyrer mit ihrem Blut besiegelt und berühmte Kirchenväter und Kirchenlehrer ständig bekannt und gelehrt haben. Das nämlich die Eucharistie. Ein ganz großes Geheimnis ist ja, wie die heilige Liturgie sagt, Geheimnis des Glaubens im eigentlichen Sinn. In ihm allein sind, wie sehr weise unser Vorgänger Leo der 13. sagte, in einzigartiger Fülle und Vielfalt der Wunder alle übernatürlichen Wirklichkeiten enthalten. In ihm allein sind, in einzigartiger Fülle und Vielfalt der Wunder aller übernatürlichen Wirklichkeiten enthalten. Mein Lieben, ist so wichtig, dieses Geheimnis des Glaubens. Wie schnell sind die Menschen dabei zu sagen, Glauben und Vernunft sind nicht miteinander vereinbar. Genau das hat doch Pater Benedikt in seiner Regensburger Vorlesung, man könnte sagen, widerlegt. Das ist wirklich, gerade in der Tugend des Glaubens, dieser göttlichen Tugend des Glaubens, eben halt, wie sagt er in Deus Caritatis Est, dass es die Vernunft reinigt. Gerade der Glaube ist für die Vernunft da. Gerade der Glaube ist es. Wenn ich das kurz erklären darf, das ist so wichtig mit dem Glauben. Dieses Warum glaube ich? Oder wenn ich meine Schülerin frage, Kinder, sag mir noch mal, wie geht Glauben? Wie geht das? Ich kann das erklären. Es ist vernünftig. Es ist brillant. Es ist klar. Es ist wirklich klar. Nämlich, jemand hat in eine Sache einen Einblick, den ich nicht habe. Jemand hat etwas gesehen, was erkannt, was ich nicht gesehen habe, noch nicht erkannt habe. Und warum nehme ich ihm dieses Wissen ab? Warum tue ich das? Weil es für mich vernünftig klingt? Weil ich es nachvollziehen kann? Nein, dann wüsste ich es ja von selbst. Es ist etwas, was ich mir nicht selbst nehmen kann, was ich mir nicht selbst machen kann. Eine logische Aufgabe, eine Matheaufgabe, die kann ich mir selbst lösen. Eine philosophische Aufgabe, die kann ich mir selbst lösen, die kann ich selbstständig lösen, weil es logisch ist und aus der Vernunft heraus herzuleiten ist. Aber wenn es um ein Wissen geht, das ich mir nicht vernunftgemäß herleiten kann, obwohl ich vernunftgemäß herleiten kann, dass es einen Gott geben muss, das ist wieder was anderes. Aber wer wirklich Gott ist und wie er ist, das muss er uns schon selber zeigen. Und das will er. Über die Vernunft. Genau das. Über die Vernunft. Genau über die Vernunft. Nämlich, ich halte das Zeugnis von jemandem, den ich lieb habe, für wahr. Ich glaube jemandem, dass das wahr ist, was er mir sagt, weil ich ihm vertraue, jemandem, dieser Person, meinem Freund oder meiner Freundin, diesem Menschen, meinen Eltern, meinem Lehrer, ja, meinem Pastor, meinem Bischof, meinem Papst. Deshalb öffne ich mein Herz, weil ich ihm vertraue. Und dasselbe gilt für Christus auch. Er kennt den Vater, Johannes 1,18. Er hat uns den Vater gezeigt. In der Schule sage ich immer gerne, auf religionisch heißt das, er offenbart uns den Vater. Wer Christus sieht, sieht den Vater. Und warum glaube ich ihm das? Warum nehme ich ihm das ab? Weil ich ihm mein Herz öffne. Weil ich dem Vater mein Herz öffne. Und dann wird dieses Wissen Christi zu meinem Wissen. Das heißt, ich kenne dann den Vater. Wie sagt das Vater Benedikt in seinem Büchlein über den Glauben, wenn ich ein Medikament nehme, wird das Wissen des Erfinders des Medikamentes zu meinem Wissen, weil ich ihm vertraue, dass es mir hilft und mir nicht schadet. Und so ist das eben halt im Glauben auch. Dieses Geheimnis des Glaubens heißt, weil ich Christus vertraue, dass das stimmt, dass er den Vater offenbart, öffne ich mein Herz. Ich vertraue ihm. Und dann kommt das Brillante dazu. Wie gibt Gott sein Leben weiter, da er Geist ist? Wie gibt Gott sein Leben? Wie kann ein Geist sein Leben weitergeben? Erkennend und liebend. Die Sonne hat zwei Eigenschaften, Licht und Wärme. Erkennend und liebend. Das Licht ist für die Vernunft und die Wärme ist für den Willen. Und genau das geschieht in der Heiligen Messe. Ich erkenne, dass die Liebe sich ganz hingibt, sich ganz ausspricht im Wort. Es ist Mensch geworden. Und Christus hat durch seinen Tod und seine Auferstehung das Werk der Erlösung vollzogen. Und dann sendet er seine Priester in Gemeinschaft mit seinem ganzen Leib, die Kirche, auf dieser Welt und vollzieht dieses Werk weiter. Und wenn dann die Priester das wortgeformte Opfer aussprechen, das ist mein Leib, dann spricht es Christus selber aus, das ist mein Leib. Und dann glaube ich ihm das. Und dann erkenne ich das auch. Und dann sage ich auch ja mit meiner Vernunft, dann ist das vernünftig. Was ist das so schön zu wissen, dass es ein wortgeformtes Opfer ist? Ja, man könnte sagen, dass kein Lämmlein mehr geschlachtet wird, sondern weil Christus das Wort sich ja hingibt. Es ist ja so brillant, weil es ja über das Wort geht. Und das spüren wir dann eben in unserem Herzen durch den Willen, dass wir erfahren, dass wir merken dürfen, wir sind liebenswert, dass wir in diese Wärme hineingenommen werden. Er meint uns ja an diesem Sonntag, dass wir eben in diese Hingabe Christi hineingenommen sind, dass wir das spüren dürfen durch die Kommunion, dieses Sakrament, dass wir eins sein dürfen mit ihm. Meine Lieben, ahnen Sie, wie die Eucharistie das Geheimnis des Glaubens ist, dass es auch die ganze Fülle ist? Also einfach fantastisch. Und dann zitiert er ein paar wunderbare Heilige, nämlich zum Beispiel Johannes Chrysostomus. Der heilige Johannes Chrysostomus, der, wie ihr wisst, sich mit so großer Beredsamkeit und mit so tiefem religiösen Verständnis über das eucharistische Geheimnis äußert, sagte einmal bei einer Unterweisung seiner Gläubigen hierüber sehr zutreffend: Wir wollen Gott überall gehorchen und ihm nicht widersprechen. Auch wenn das, was er sagt, unserem Denken, unserer Einsicht als widersprüchlich erscheint. Sein Wort habe den Vorrang vor unserem Denken und unserer Einsicht. So wollen wir uns auch gegenüber dem eucharistischen Geheimnissen verhalten, indem wir nicht nur berücksichtigen, was die Sinne feststellen, sondern uns an seine Worte halten. Denn sein Wort kann nicht täuschen. Das ist schon wieder über das Wort, meine Lieben. Und darum finde ich diese Stelle so fantastisch. Ich will nicht wieder ablenken und trotzdem geht es von der Enzyklika wieder weg. Nämlich diese für mich mittlerweile so berühmte 311er Stelle aus Band 2 vom Vater Benedikt, wo dann Maria Magdalena ihn berühren will als Auferstandenen. Wo wir auch ja die Sehnsucht haben, ich möchte doch Christus mal berühren. Und ich tue das doch in der Eucharistie. Und dann sagt er, umfang mich nicht, ich muss erst zum Vater aufsteigen. So dieses Denken, das muss richtig klickeln, was damit gemeint ist. Und dann zitiert er nämlich 2 Korinther 5, 16 und 17. Auch wenn wir früher Christus nach menschlichen Maßstäben gekannt haben, jetzt kennen wir ihn nicht mehr so. Wenn einer in Christus ist, dann ist er eine neue Schöpfung. Die alte Weise menschlichen Miteinanderseins und Begegnens ist vorbei. Nun kann man Jesus nur noch berühren beim Vater. Man kann ihn nur berühren, indem man aufsteigt. Vom Vater her, in der Gemeinschaft mit dem Vater, ist er uns auf neue Weise zugänglich und nahe. Diese neue Zugänglichkeit setzt auch eine Neuheit unsererseits voraus. Durch die Taufe ist unser Leben schon mit Christus in Gott verborgen. Wir sind in unserer eigentlichen Existenz schon oben bei ihm zu Rechten des Vaters. Wenn wir in die Eigentlichkeit unserer christlichen Existenz vordringen, dann rühren wir an den Auferstandenen. Dort sind wir ganz wir selbst. Und das, mein Lieben, geschieht in der Eucharistie. Da sind wir dann drin. Oder er zitiert da auch den Dr. Angelicus, schreibt er, also Thomas von Aquin: Augen, Mund und Hände täuschen sich in dir, doch des Wortes Botschaft offenbarte dich mir. Was Gott Sohn gesprochen, nehme ich glaubend an. Er ist selbst die Wahrheit, die nicht trügen kann. Und dann im nächsten großen Abschnitt, dann bespricht er das eucharistische Mysterium, wie es eben halt im Messopfer bewirkt wird. Dass sich das, was ich eben gesagt habe, dass sich wirklich das Werk der Erlösung in der Eucharistie vollzieht. Und zwar eben durch die Worte des Priesters. Dann, wie eben im Messopfer Christus sakramental gegenwärtig wird, dass er wirklich da ist, mit Gottheit und Menschheit, mit Leib und Seele, mit Fleisch und Blut. Der ganze Christus. Der ganze Christus. Und dann am Ende, Sie merken, ich mache jetzt schon wieder ganz schnell, am Ende, dass es durch die Wesensverwandlung Christus da ist. Nein, ganz, ganz wichtig. Es ist eben wirklich, das Wesen des Brotes ist weg. Man nennt das Transsubstantiation. Das Brot, es ist nur noch man nennt das Akzidenzien, es ist nur noch das Äußere, was die Sinne des Menschen wahrnehmen können. Das Sehen, Hören, Riechen, Fühlen, Schmecken, das sagt Brot. Aber es ist eine ontologische Wirklichkeit. Nein, er schreibt das folgendermaßen: Damit aber niemand diese Weise der Gegenwart, die über die Naturgesetze hinausgeht, und das größte aller Wunder in seiner Art bewirkt, falsch verstehe, sollten wir mit aufnahmebereitem Geist der Stimme der lehrenden und betenden Kirche folgen. Nun versichert uns diese Stimme, Echo der Stimme Christi, dass Christus in diesem Sakrament nicht anders gegenwärtig wird als durch die Wandlung der ganzen Substanz des Brotes in sein Leib und der ganzen Substanz des Weines in sein Blut, eine ganz wunderbare und einzigartige Wandlung, die die katholische Kirche passend und im eigentlichen Sinne Wesensverwandlung nennt. Nach der Wesensverwandlung erhalten die Gestalten des Brotes und des Weines ohne Zweifel eine neue Bedeutung und einen neuen Zweck, da sie von da an nicht mehr gewöhnliches Brot und gewöhnlicher Trank sind, sondern Zeichen einer heiligen Sache und Zeichen geistiger Speise. Aber sie erhalten deshalb eine neue Bedeutung und einen neuen Zweck, weil sie eine neue Wirklichkeit enthalten, die wir mit Recht ontologisch nennen. Denn unter den vorhin genannten Gestalten ist nicht mehr das, was vorher war, sondern etwas ganz anderes. Und zwar nicht nur in der Glaubensmeinung der Kirche, sondern in der Sache selbst. Danach der Wandlung der Substanz oder des Wesens des Brotes und Weines in den Leib und das Blut Christi, von Brot und Wein nichts bleiben als die Gestalten, unter denen der ganze und unversehrte Christus in seiner physischen Wirklichkeit auch körperlich gegenwärtig ist. Wenn auch nicht auf die Weise, in der Körper sich an ihrem Ort befinden. Mein Lieben, also wunderbar, dass Sie, müssen Sie einfach zu Hause nochmal nachlesen. Das ist so schön, einfach ganz klar und ganz brillant. Und wie das auch nochmal, dieser Unterschied zwischen ihr, das, dann bringt er den Ambrosius von Mailand später, dann sagt er, stimmen wir zu, sagt er, dass es nicht das ist, was die Natur geformt hat, sondern was die Segnung geheiligt hat und dass die Segnung eine größere Kraft hat als die Natur, weil durch sie auch die Natur selbst geändert wird. Im Bestreben, die Wahrheit des Geheimnisses zu bekräftigen, führt er viele Beispiele von in der Heiligen Schrift berichteten Wundern an, unter ihnen auch die Geburt Jesu aus der Jungfrau Maria. Nachdem er dann auf das Werk der Schöpfung hingewiesen hat, schließt er mit den Worten, das Wort Christi also, dass das aus nichts machen kann, was vorher nicht war, kann es nicht das, was ist, in etwas verändern, was es vorher nicht war? Denn es ist nicht geringer, den Dingen eine neue Natur zu geben, als ihre Natur zu ändern. Denn dieses Wort zu sprechen, es ist Brot, aber es wird Leib Christi, wie bei der Menschwerdung. Also ein großartiger Gedankengang. Und dann geht es weiter, der Kult der Anbetung, dass man eben mit einem Wort gesagt, dass man eben den Heiland nicht nach der Wandlung zurückstellen kann in die Sakristei, sondern es bleibt der Herr und dass wir das auch einüben sollen. Er verweist noch einmal auf das erste von Leichnamsfest von in der Diözese Lüttich hin, dass es eben dass man es eben tun solle. Und dann schließt er dann mit der Mahnung zur Förderung des eucharistischen Kultes, dass wir dann wirklich das in Ehren halten sollen, mit einem Wort. Das ist jetzt viel zu kurz, aber wir müssen zum Ende kommen. Und dann die letzten zwei Abschnitte, 76 und 77, da sagt er so schön, die allerseligste Jungfrau Maria, von der Christus der Herr jenes Fleisch annahm, das in diesem Sakrament unter den Gestalten von Brot und Wein enthalten ist, dargebracht und genossen wird. Der Gedankengang, ne? Das hat mein Pater damals immer gesagt, seht den Leib des Herrn, den die Jungfrau Maria getragen hat. Ne? Pater Pauls damals. Und dieser Gedanke, das ist, dass er den Leib eben von der Jungfrau Maria bekommen hat. Und dann sagt er, und alle Heiligen, vor allem jene, die eine besonders innige Verehrung zur heiligen Eucharistie hatten, mögen den Vater der Barmherzigkeit bitten, dass aus dem uns gemeinsamen Glauben und dem gemeinsamen eucharistischen Kult die vollkommene Einheit der Gemeinschaft aller, die sich Christen nennen, entstehe und erblühe. Es mögen sich unserem Geist die Worte des heiligen Märtyrers Ignatius einprägen, mit denen er die Gemeinde von Philadelphia vor dem Übel der Trennung und Spaltung warnte, deren Heilmittel in der Eucharistie besteht. Bemüht euch daher, sagt er, die eine Danksagung zu feiern. Es gibt nur ein Fleisch unseres Herrn Jesus Christus. Es gibt nur einen Kelch in der Einheit seines Blutes, nur einen Altar, einen Bischof. In der zuversichtlichen Hoffnung auf das Gute, das aus dem Wachstum des eucharistischen Kultes für die ganze Kirche und für die ganze Welt erwachsen wird, spenden wir euch, ehrwürdige Brüder, den Priestern, den Ordensleuten, allen euren Mitarbeitern und allen eurer Sorge anvertrauten Gläubigen, als Zeichen der Gnade des Himmels von ganzem Herzen apostolischen Segen. Gegeben zu Rom, bei St. Peter am Fest des heiligen Pius des 10. am 15. September 65 im dritten Jahr unseres Pontifikates. Meine Lieben, so wünsche ich mir an diesem Tag der Seligsprechung von Paul VI., dass Sie wieder ganz tief diese Wirklichkeit spüren, in die wir hineingewoben sind. Wir sind der Leib Christi, eben halt die Kirche, seine Braut. Und er spricht sich aus in diese Welt durch die Eucharistie, seinen Leib. Und er ist im Tabernakel der Welt wirklich gegenwärtig. Er atmet dort, er lebt, er ist da. Eben in seinem verklärten Leib, in dieser einen Gemeinschaft mit uns, wir mit ihm und er mit uns, auf dieser Welt, an diesem Tag, an diesem 19. Oktober 2014. Gott segne Sie, meine Lieben, auf die Fürsprache der Mutter Gottes, des neuen seligen Paul VI., des heiligen Johannes Paul und Johannes den 23. und aller heiligen Engel und Heiligen in der Kraft des kostbaren Blutes, der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Maria mit dem Kinde lieb.
Uns allen deinen Segen gib.
Amen.
Danke, Pfarrer May.
Gerne.
Für diese Auslegung Mysterium Fidei, dieses Schreiben von Papst Paul VI. Zur Eucharistie. Liebe Zuhörer, wenn Sie diese Gedanken noch einmal nachhören wollen, Sie können montags bis freitags sich beim CD-Dienst melden unter der 08328 921 120 oder wenn Sie Internetzugang haben im Laufe des Tages, können Sie auf die Homepage gehen www.horeb.org. Diesmal können Sie natürlich die Enzyklika auch nachlesen in aller Ruhe. Auf der Homepage des Vatikan finden Sie dieses Schreiben, die Informationen dazu finden Sie auch im Informationsfeld zu dieser Sendung www.horeb.org. Dann klicken Sie auf Programm, dann auf diese Sendung und dann finden Sie auch den Link, also auf der Homepage des Vatikan. Danke, Herr Pfarrer May, und Ihnen alles Gute.
Bis danke. Ade.
Ade. Auf Wiederhören, sagt Marion Kuhl.